Wir sind immer noch in der Offseason, trotzdem nimmt die National Football League schon wieder ordentlich Fahrt auf, finden wir. Nur noch ein paar Tage bis zum NFL Draft 2024. Sicher einer von Howie Rosemans Lieblingsterminen im Jahr. Wir freuen uns auch total drauf und wir freuen uns auch, dass ihr wieder mit dabei seid beim Brotherly Talk, dem Philadelphia Eagles Podcast. Alles, was dieser Tage wichtig und spannend und unterhaltsam ist zu den Eagles, gibt's hier bei uns, auch in der footballfreien Zeit. Wobei die sich in Philly schon gar nicht mehr so sehr nach Offseason anfühlt, ehrlich gesagt. Die erste Phase des freiwilligen Offseason-Workout-Programms hat nämlich begonnen im NovaCare-Komplex. 2 Wochen Meetings stehen da an, Kraft- und Ausdauereinheiten und ein Reha-Programm für die Spieler, die das eben brauchen. Und das Stichwort Reha, das bringt mich ganz schnell zu meinem Kumpel Tim und zu einer ganz wichtigen Frage. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Mir geht's soweit gut. Reha brauche ich zum Glück noch nicht. Ich werde noch durchhalten bis in den Sommer. Und aber zum Stichwort Reha, ich hoffe, du hast dich gut rehabilitiert in deinem Urlaub, Flo.
Ja, voll. Danke, dass du fragst. Ich meine, Urlaub ist ja immer ein bisschen wie Reha auch, oder? Also gut für Körper und Geist. Es war voll schön.
Aber
es war
denn voll schön?
Heiß. Ja, voll. Es war richtig schön. Wir waren auf Kreta. Es war so heiß. Brasilianische Temperaturen auf Kreta, kann ich dir sagen. Übrigens sogar ein bisschen wärmer als in Sao Paulo gerade. Ich habe nachgeguckt vorhin. Als zusätzlichen Heißmacher gab es dann ja auch noch die Nachricht zum Gegner der Eagles beim Season Opener in Sao Paulo in Brasilien am 6. September in der Corinthians Arena. Und es geht gegen, krass, die Green Bay Packers. Jetzt könnte man als Eagles-Fan schimpfen und sagen, super unfair, das ist ja gar kein echtes Home-Game für die Eagles und dann noch ein NFC-Conference-Game. Könnte theoretisch, viel Theorie bei uns im Podcast, klar, also auch in einem Tiebreaker für die Playoffs dann enden. Tim, die Eagles gegen die Packers in Brasilien, Heißmacher für dich auch oder war das eher so eine unangenehme Abkühlung?
Also nein, ich finde das Matchup überragend. Klar, du hast angesprochen, der Heimvorteil ist natürlich bei so einem wichtigen Spiel weg, aber ich sage jetzt mal aus objektiver Sicht, du hast ein absolutes Highlight-Game der NFC. Das wird definitiv eine wichtige Rolle spielen, weil ich gehe schon davon aus, dass die Packers wieder definitiv auch eine gewichtige Rolle oder ein gewichtiges Wörtchen rund um den Einzug in die Playoffs mitsprechen werden. Von daher hat da, glaube ich, die NFL viel richtig gemacht. Entgegen des ursprünglichen Gerüchtes, was Maurice Hurst von den Cleveland Browns ja in die Welt gesetzt hat,
ja,
der ja sagte, für ihn geht's bald nach Sao Paulo. Das ist nun, wenn überhaupt, nur im Urlaub der Fall. Oder vielleicht will er sich auch das Eagles-Packers-Spiel anschauen. Man weiß es nicht. Aber nein, also objektiv gesehen, das erste Spiel auf der Südhalbkugel, dann halt so ein Matchup mit Eagles gegen die Packers. Ich glaube, da können sich die Latino-Fans der NFL definitiv freuen. Und ich tue das auch. Also ich weiß nicht, wie siehst du es, Flo? Ich finde es ein super Matchup.
Ja, und auch ein Traditionsduell. Das finde ich auch schön, dass es auf internationalem Parkett ausgetragen wird. Du hast ja schon dein Jersey an, mit einer Nummer drauf, die ich gleich erst verrate, aber du freust dich offenbar auch, wie immer, auf alles, was die Eagles so machen.
Ich freue mich auf jeden Fall, aber ihr könnt es leider nicht sehen. Mein Jersey ist grün und da gibt es ja noch ein paar Herausforderungen mit Blick auf Sao Paulo. Hast du es mitbekommen, Flo, was da jetzt aktuell in den Medien rumschwirrt?
Nee, wieso? Ist da kein Grün erlaubt oder was?
In der Tat ist es genau so. Ja, das ist total abgefahren. Und zwar, die Geschichte ist dergestalt, dass das Spiel stattfindet in der Corinthians Arena. Die Fußballfans unter euch werden das wissen. Es gibt einen ganz, ganz bekannten Fußballverein in Sao Paulo, der heißt eben Corinthians. Und in deren Arena wird dieses Spiel ausgetragen. Ja, und die südamerikanischen Fußballfans, die sind natürlich, wie es die meisten von euch wissen, relativ fanatisch und noch mal ein bisschen fanatischer in gewisser Hinsicht, als wir das hier in Europa sind. Und diese Art von Religion, die dort zelebrieren, führt dazu, dass es in der Tat in diesem Stadion einen Bann der Farbe Grün gibt.
Das
klingt total absurd. Ja, das klingt total absurd, ist auch absurd, kommt daher tatsächlich, dass der größte Rivale von Corinthians, nämlich Palmeiras ist, oder Palmeiras, wie der Brasilianer sagt, die nämlich grün als Vereinsfarbe haben. Ja, das heißt also sozusagen ihr Verein, ihr größter Rivale in Sao Paulo trägt grün, dementsprechend ist es de facto verboten, in dieser Arena grüne Trikots zu tragen. Das führt so weit, dass auch Brasilien das bislang in der Form nicht gemacht hat. Da gab es immer sozusagen noch, es war halbwegs okay, grüne Nummern auf gelben Trikots zu haben. Es hat mal aus Versehen ein Spieler von Corinthians, also aus der eigenen Mannschaft, grüne Schuhe getragen, der hat dafür eine Geldstrafe bekommen. Ja? Also es ist komplett absurd. Und in der Tat ist es jetzt nicht nur hier auf Social Media irgendwie hochgepoppt, sondern ich habe neulich mit meinem Kumpel von den Eagles telefoniert und der sagte mir tatsächlich auch, dass das Thema wirklich ein Diskussionsthema aktuell ist. Also ich glaube, da können wir mal dranbleiben. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund. Ich sag mal, wenn es die Browns gewesen wären, ja okay, die spielen halt irgendwie in Weiß und Braun und da findet man schon irgendwie eine Lösung. Jetzt spielen aber die Eagles, ich sag mal, wenn sie das Heimtrikot verwenden. Ja genau, nehmen sie halt das Heimtrikot, spielen halt in Weiß mit einem beispielsweise einer grünen Nummer. Ja, wie spielen denn bitte die Packers? Dann müssen die Packers ja in Grün spielen. Also ich glaube, das wird noch relativ amüsant. Und wenn sie am Ende sich doch drüber hinwegsetzen, was am Ende wahrscheinlich die NFL tun wird, dann bin ich mal gespannt, ob das so einen kleinen Shitstorm geben wird vor Ort. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und wie ich finde, ein schönes Off-Season-Topic.
Hätte ja fast schon für ein PFF gereicht hier zu Beginn des Podcasts. Echt cool. Also geil, dass du das recherchiert hast. Das müssen wir auf jeden Fall weiterverfolgen und ist echt ein buntes Thema. Und zum Thema Farben, Tim, habe ich gleich noch was. Vorher noch der kurze Hinweis, dass eure Meinung uns natürlich auch total interessiert dazu. Philadelphia Eagles gegen Green Bay Packers in Brasilien. Schreibt uns doch mal, wie ihr dieses Spiel so bewertet und wie ihr das findet. Schickt uns gerne eine DM bei Instagram oder schreibt uns eine Mail. Freuen wir uns sehr drüber. Den Kontakt findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke dafür. Und ich habe gleich noch was, das man wunderbar diskutieren kann zu diesem Thema. Etwas, das sicher polarisieren wird. Wir haben nämlich ein weiteres Karriereende zu verkünden. Nach Fletcher Cox und Jason Kelce müssen wir nun auch Tschüss sagen zur alten Philadelphia Eagles Wordmark. Das ist dieser alte Eagles-Schriftzug, den ihr ja 2022 zum Beispiel noch auf der Vorderseite der Helme und wie immer vorne auf dem Jersey über der Nummer sehen konntet. Und diese Wordmark geht jetzt endgültig in Rente. Endgültig deshalb, weil es diesen neuen Schriftzug schon seit 2022 gibt. Auf den Jerseys war aber noch der alte zu sehen bis zuletzt. Jetzt aber die neue Schrift über der Nummer. Alles so ein bisschen simpler, einfacher. Und ich weiß, Tim, du feierst das nicht so.
Das hast du sehr schön formuliert, Flo.
Danke.
Nein, ich feiere es überhaupt nicht. Ich finde es ganz schrecklich. Ihr habt es ja da draußen alle schon gesehen, in der Endzone, im Lincoln Financial Field in der letzten Saison. Ich finde, und das sage ich ganz ehrlich, ich finde diese Schrift sehr beliebig. Wie ich sehen konnte online, bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Klar, der Mensch mag keine Veränderung. Ich bin da schon durchaus selbstkritisch und kann mir dann vielleicht sagen, okay, Tim, du musst dann auch mal mit der Zeit gehen. Aber ja, das ist die objektive Sicht. Meine subjektive Wahrnehmung ist, ich finde die Schrift leider sehr beliebig. Sie steht für mich weder für Philadelphia, sie steht für mich nicht in Richtung Eagles. Ich fand, dass die alte Wordmark mit diesen angedeuteten Schwingen, die es ja so ein bisschen sein sollte, fand ich viel, viel schöner. Sie ist ikonisch und ich bin schon ein bisschen traurig, dass das nicht mehr der Fall ist. Weil wie gesagt, ich finde das einfach auch als auf dem Trikot stört es mich tatsächlich wirklich in den Endzonen. Ich finde, das sieht einfach total langweilig aus. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Flo, du hast vielleicht eine andere?
Beliebig ist das richtige Wort. Also ich verstehe auch nicht so ganz die Sinnhaftigkeit dahinter und manchmal ist ja weniger mehr. Vielleicht war das so der Approach der Eagles. Ich weiß nicht, wie sie es 2022 kommuniziert haben. Ich glaube, der Schriftzug war ja zuerst im Novacare-Komplex zu sehen. Aber was vorher passiert ist in der Ideenfindung, das weiß ich natürlich nicht. Da sitzen wie immer so ein paar kreative Menschen zusammen und entscheiden sich dann am Ende, ja, für etwas, was natürlich in irgendeiner Form bei den Fans gut oder weniger gut ankommt. Ich glaube, die alte Wordmark, die hatte ja auch Bestand, ne? Über 10 Jahre oder sowas. Also ja. Die gab es ja ein paar Tage. Und was ich schön daran fand, jetzt im Vergleich zu diesem neuen Schriftzug, ist, dass sie auch mehrfarbig war. Das hast du jetzt in dem neuen Schriftzug eben nicht. Also da gibt es bestimmt auch sehr bunte oder nicht so bunte Meinungen bei euch.
Ja, ich meine, das ist ja ein generelles Thema. Das sehen wir an verschiedenen Sportarten, die Weiterentwicklung von Logos. Und das gehört wahrscheinlich auch dazu. Jetzt sind wir beide keine Branding-Experten, aber verkörpern wahrscheinlich in der Hinsicht schon aktuell zumindest die Mehrheit, zumindest mal, wenn man jetzt sich die Thematik rund um die Eagles anschaut, die Mehrheit der Fans, die sagen, das ist nicht schön. Ich meine, es gibt ja auch gelungene Beispiele in der NFL. Also ein gelungenes finde ich persönlich, aber das ist wiederum auch Geschmackssache, weil da wurde auch ein ikonisches Logo gekillt, fand ich bei den LA Rams. Ich finde, das ist sehr modern gemacht, aber trotzdem schön, weil man eben halt noch diese Hörner von dem Widder wiederentdeckt. Wo ich es wiederum weniger gelungen finde, ist auch in LA bei den Chargers. Das gefällt mir persönlich nicht so. Aber ja, ich bin wirklich kein Fan davon. Ich meine, Fans identifizieren sich doch mit ihrem Team. Zu einem Team gehört ein Logo. Wenn ich an die Raptors denke, dieser ikonische Dino mit dem Basketball, dann muss ich sagen, verstehe ich es auch oftmals nicht, warum dann so Logos angepackt werden müssen. Aber gut, am Ende werden sich da Leute, die mehr Ahnung haben, als ich, darüber Gedanken gemacht haben.
Die Jerseys mit dem alten Raptors-Logo werden auf jeden Fall gerade total abgefeiert und gehypt. Also die gehen gerade durch die Decke. Hat das Logo dann doch irgendwie eine Daseinsberechtigung und man merkt, wie sehr das gefeiert wurde und dann auch wieder wird. Ne? Auf den Helmen in der letzten Saison war der Schriftzug vorne auf dem Nosebumper schon nicht mehr zu sehen. Das mochte ich eigentlich ganz gerne, dass da nichts zu sehen war. Ich finde das fast überflüssig da auf dem Helm, ja, auf der Stirn. Und bei den Helmen, da gibt es übrigens auch was Neues. Ich habe es bei Tom Pelissero gelesen. Ich weiß nicht, wo du es gelesen hast. Für die Saison 2025 nämlich erlaubt die NFL den Teams ein drittes Helmdesign. Könnte bedeuten, Tim, dass die schwarzen Helme zurückkommen bei den Eagles. Die waren 2022, glaube ich, schon mal zu sehen. All Black Helmets, glaube ich, hießen die. Also ganz schwarz. Cooler Helm, würde ich gut finden.
Ja, das würde ich auch cool finden. Also schwarzer Helm, so all black, gefällt mir extrem gut. Und dieser Prozess, ich habe mir dann auch mal, als ich das gelesen habe, mal ein bisschen genauer angeschaut und wollte es mal verstehen, was sich da jetzt eigentlich ändert. Also in der Tat ist es so, dass Teams, die sich aktuell, und ich weiß nicht, welches betrifft, die Eagles sind es nicht, die sich gerade in einem sogenannten Redesign-Prozess befinden, das heißt wahrscheinlich, die gerade jetzt ein neues Trikot rausbringen wollen und in diesem Genehmigungsprozess sind bei der NFL, die dürfen sogar schon in der Saison 2024 die dritte Helmoption nutzen. Ach so. Für alle anderen Teams, ja, das ist ganz spannend. Ich weiß nicht, wie viele und ob es überhaupt welche trifft, aber so ist zumindest das Regularium. Für alle anderen Teams ist es wohl so, dass es für die Saison 2025 möglich sein wird. Und wenn die Teams, und jetzt wird es auch ganz interessant, weil das entscheidet sich sehr, sehr kurzfristig, für jedes Team, was für die Saison 2025 Gebrauch dieser dritten Helmoption oder die Optionen dieser neuen Regel machen wollen und eben eine dritte Helmoption rausbringen möchten, so rum muss es heißen, muss die Liga bis spätestens 1. Mai dieses Jahres informiert werden. Mm. Das heißt also, wir werden sehr, sehr zeitnah erfahren, ob die Eagles dann wieder den schwarzen Helm auspacken werden. Und jetzt wird es ein bisschen technokratisch. Ich habe mir mal angeschaut, wie genau der Regellaut ist. Und zwar der zweite und dritte Helm, auch bekannt als Alternate Color Helmets, können nur mit einer der von der Franchise autorisierten optionalen Uniformen, in Klammern, Classic, Alternate oder Color Rush, getragen werden. Also es sind wirklich klare Vorgaben, mit was du den zweiten, also auch den zweiten und den dritten Helm überhaupt tragen darfst. So, und jetzt wird nochmal interessanter oder noch komplizierter, besser gesagt. Wenn außerdem ein Helm in einer anderen Farbe mit einer klassischen Uniform kombiniert wird, also im Falle der Eagles wäre das zum Beispiel das Kelly Green, ich fange noch neu an, das habt ihr im Hinterkopf jetzt, Kelly Green bei den Eagles. Wenn außerdem ein Helm in einer anderen Farbe mit einer klassischen Uniform kombiniert wird, müssen die Helmfarben und Designs historisch kompatibel sein. Ja, also die NFL legt da ganz, ganz viel Wert auf den Style, ja, weil ich kann jetzt nicht sagen als Eagles, ja, Kelly Green finde ich überragend, dann kommt irgendein wilder Branding-Experte oder Expertin auf die Idee, ja, Kelly Green, das passt doch mit schwarzen Helmen, überragend. Ja, nee, ist nicht, weil steht da, laut Regel verboten, wenn ich eine klassische Uniform benutze, dann muss eben auch ein klassisches Helm-Design genommen werden. Das ist ganz interessant und verdeutlicht auch nochmal, dass man eben nicht machen kann, was man will in der NFL, was jetzt eben das ganze Thema Marke, Design oder vor allen Dingen auch Außendarstellung betrifft. Und wie wir wissen, haben ja die Eagles 2023, weil die Eagles gehören ja zu den Teams, die eben nicht im Redesign-Prozess sind. Sie haben natürlich den klassischen grünen Helm, also ich sage jetzt mal den Midnight-Green-farbenen Helm. Und dann eben 2023 sich dazu entschieden, als zweiten Helm den Alternate Kelly Green Helm rauszubringen, passend zu den Heimtrikots, die wir so gefeiert haben. Und entsprechend sind die jetzt erstmal festgenagelt auf diese zwei Helmfarben. Aber quasi, Flo, du hast es völlig richtig gesagt, können sie jetzt, wenn sie Kelly Green behalten wollen, für diese Saison müssen sie ja das, können sie dann für die nächste Saison den schwarzen wieder zurückholen. Und vielleicht schaffen sie den Kelly Green Helm dann auch ab, dann gibt es nochmal einen weißen dazu. All das werden wir rausfinden. Aber super spannend und wie man sieht, gibt es auch dafür ganz, ganz viele Regeln, an die man sich halten muss oder auch darf als Philadelphia Eagles.
Jetzt macht Tim gerade, ihr könnt das nicht sehen, sein 12.000 Seiten starkes NFL-Regelbuch wieder zu. Guck doch bitte nochmal in deinem Regelbuch nach, ob da was über die Corinthians-Arena drin steht.
Ja, ich glaube, ab der nächsten Saison definitiv.
Machen die nochmal 100 Seiten voll, oder?
Eigenes Kapitel.
hundertprozentig. Sag mal, dumme Frage als Philadelphia Eagles-Fan. Diese, du hast es gerade angesprochen, diese Color Rush Jerseys, ne? Gibt's die bei den Philadelphia Eagles auch?
Also aktuell gibt es sie nicht. Was jetzt mal interessant wäre, wie sozusagen das Trikot gewertet wird. Also wir sehen ja sozusagen, die NFL neben dem Heimtrikot unterscheidet ja scheinbar in Classic, Alternate
und Color Rush.
Oder Color Rush. Genau, und steht aber and or Color Rush. Ah. Also vermute ich mal, dass es, also definitiv ist es Kelly Clean in Classic Jersey, was es früher mal gab. Aber ich vermute, dass hier dieses and or auch als Color Rush mit reinziehen könnte. Könnte ich mir vorstellen. Also wahrscheinlich würde keiner sagen, Kelly Green ist ein Color Rush Trikot. Aber ich sag mal, die Intensität der Farbe ist ja durchaus vergleichbar mit den Color Rush Trikots, die andere Teams haben. Ich weiß nicht, wie würdest du es sehen?
Ja, das mutet so an, ne?
Ja,
so, weil diese Color Rush Trikots, könnt ihr auch mal schreiben, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich mag die eigentlich und mochte die gerne sehen. Ich glaube, wir haben die ja viel bei Thursday Night Football Games gesehen und ich mochte das immer, dieses sehr extreme, knallige, hat mir eigentlich immer gut gefallen. Aber das ist auch alles, naja, über Geschmack und so, ne? Wie lässt sich da streiten oder eben nicht? Keine Ahnung.
Was mir gerade da eingefallen ist, Flo, weil du auch da gerade das Color Rush gebracht hast und da kam mir gerade was, weil ich mir immer besonders gut, muss ich fairerweise sagen, in den letzten Jahren, also genau wie du, schaue ich ja natürlich jedes Spiel der Eagles, aber natürlich schaue ich mir auch gerne generell American Football an und habe da ein paar Spiele auch mal der New York Jets gesehen und finde auch deren Jerseys durchaus immer interessant. Und warum ich gerade darauf komme, ist, dass die Jets auch gerade eine neue Wordmark rausgebracht haben.
Hab ich weiß gesehen.
Nicht, hast du die gesehen, Flo? Die ja, wiederum finde ich, cool. Eben, ja, weil ich finde, die ist sehr an das Original angelegt, einfach ein bisschen optimiert. Das haben sie gut gemacht. Also da muss man nicht jedes Mal irgendwie das Rad neu erfinden. Und ich finde, die Jets sind ein Beispiel, wo das mal gelungen ist.
Gotham Green und Spotlight White, du erinnerst dich. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ja, also das hat wirklich gut funktioniert. So, wir sind gespannt, welche Helme wir dann demnächst bei den Philadelphia Eagles sehen. Einer, der seinen Eagles-Helm, Farbe ist uns in dem Zusammenhang einigermaßen egal, für 4 weitere Jahre aufsetzen darf und darüber freuen wir uns wirklich, wirklich sehr, ist Wide Receiver Devontae Smith. Alles zur Contract Extension vom Slim Reaper, von Smitty, von DVS, nennt ihn wie ihr wollt, gibt's jetzt im Brotherly Talk. Es ist der nächste Long-Term-Deal bei den Eagles, Tim, und was für ein wichtiger, nach Landon Dickerson, 4 Jahre, 84 Millionen. Saquon Barkley, 3 Jahre, 37,75. Bryce Huff, 3 Jahre, 51,1. CJ Gardner-Johnson, 3 Jahre, 27 Millionen. Natürlich Jake Elliott, Tim, 4 Jahre, 24 Millionen. Einen gibt's noch, über den reden wir gleich und der ist mindestens genauso wichtig. Vorher aber zum neuen Vertrag für Devontae Smith. Über seine Performance auf dem Platz, finde ich, müssen wir hier eigentlich nicht mehr sprechen im Podcast. Das haben wir ausgiebig gemacht. Ich möchte zu dieser Personalie und zu seiner Vertragsverlängerung heute mal ja so ein bisschen anders reinfliegen. Und zwar mit einer weiteren, mit einer tiefen virtuellen Verneigung vor Howie Roseman. Also, dass Howie Roseman Devontae Smith jetzt signed, zu diesem Zeitpunkt, vor all diesen Superstar-Receivern, Tim, vor Jamar Chase und Jalen Waddle und Amon-Ra St. Brown, Nico Collins und, dass er es wieder einmal hinbekommt, mit so einem Move den Markt ja regelrecht zu bestimmen, ne, und ihm eben nicht hinterherzulaufen. Das ist so ein riesiges Qualitätsmerkmal von Howie Roseman und zeigt einmal mehr, was er leistet als GM bei den Philadelphia Eagles. Das ist sicher alles andere als einfach. Ich meine, wenn es nämlich so einfach wäre, würden es alle anderen genauso machen und auch so hinkriegen. Aber du musst es halt können. Und weißt du, was ich dann gedacht habe? Da habe ich so gedacht, Howie Roseman ist unter den GMs in der NFL genau das, was der Tuschpush unter den Spielzügen in der NFL ist. Oder? Die Vertragsverlängerung von Devontae Smith, für mich ein absoluter Geniestreich von Howie Roseman zu diesem Zeitpunkt. Für dich auch, Tim?
Du hast es erwähnt. Also es ist unglaublich gut, das jetzt schon zu machen, auch wenn ich, und da komme ich gleich drauf, es nicht so früh habe kommen sehen. Ist das ein unglaublich smarter Deal vor den eben von dir angesprochenen großen Vertragsverlängerungen. Also wenn erstmal in Jefferson, in Lamb, in St. Brown, in Chase, in Ayuk, in Higgins, wenn die neue Verträge bekommen, wird das den Receiver-Markt preislich so deutlich nach oben spülen, dass du die gleiche Verlängerung, da bin ich mir sicher, in 3 bis 6 Monaten wahrscheinlich mit 5 Millionen pro Jahr mehr bezahlen musst. Also unglaublich smart, auch unglaubliches Commitment, finde ich, von Smith, jetzt eben halt auch schon diese Verlängerung zu machen, weil natürlich auch die Agenten von Smith und er selber wissen natürlich auch, was da passieren wird in dem Markt. das finde ich extrem interessant. Was vielleicht dazu geführt haben könnte, ist, wie die Eagles diesen Deal strukturiert haben. Grundsätzlich ist es so, dass die Eagles erstmal die Fifth-Year-Option gezogen haben, jetzt schon für 2025, und haben sozusagen danach dann einen neuen Dreijahresvertrag gesetzt. Das heißt, der aktuelle Vertrag läuft noch inklusive der Saison 2025, in die wir dann nächstes Jahr gehen werden. Und danach geht dann quasi dann der neue Dreijahresvertrag los, bis inklusive 2028. Devonta Smith wird $75 Millionen erhalten. Davon sind 51 Millionen garantiert. Das war sicherlich etwas, was ihm sehr wichtig war, einfach auch eine hohe Garantie zu haben. Man weiß ja nie, was passiert als Receiver in der NFL und dementsprechend auch schon mal eine gewisse Absicherung zu haben. Damit braucht er und seine nachfolgenden Generationen sich schon mal keine Gedanken mehr zu machen um ihre finanzielle Zukunft. Das ist ein attraktiver Deal, muss man ganz klar sagen. Die Bewertung in der Fanszene bei den Eagles sind entsprechend unserer Bewertung sehr, sehr positiv. Es gibt natürlich Menschen da draußen in der NFL, außerhalb der Eagles-Bubble, die das verwundert zur Kenntnis nehmen, dass die Eagles jetzt zwei Receiver unter den Top 5 haben, was das ganze Thema Gehalt angeht. Er reiht sich nämlich ein hinter Tyreek Hill, der durchschnittlich $30 Millionen erhält. Devonta Adams erhält $28 Millionen. Cooper Kupp bekommt bei den Rams $26.7 Millionen. Dann haben wir schon AJ Brown, seinen Buddy und Teamkameraden, mit $25 Millionen. Und da reiht eben jetzt auch Smith sich ein, noch vor DK Metcalf und dementsprechend unter den Top 5. Also das ist schon mal natürlich eine Ansage, zwei der bestbezahlten Wide Receiver der Liga zu haben, und diesen Luxus muss man sich gönnen. Jetzt ist ja die Frage, wie geht denn das überhaupt? Und das sehen dann vielleicht wiederum auch nicht Fans anderer Franchises, die sagen, na, ist aber ziemlich dämlich, so viel für zwei Wide Receiver auszugeben. Wenn man sich nämlich, und da komme ich jetzt nämlich auf deinen Howie Houdini zurück, anschaut, was Howie Roseman da gemacht hat. Und das ist einfach unglaublich smart, wie er eben mit diesem Cap-Hit spielt. 2024 trifft nämlich dieser Vertrag nur mit 8,1 Millionen Dollar den Cap-Hit der Eagles. 2025 sind es nur $7.5 Millionen. 2026 sind es $10.6 Millionen, 2027 $14 Millionen und 2028 eben $20 Millionen. Jetzt muss man das natürlich ein bisschen ins Verhältnis setzen. Da kann man sagen, okay, das sind erstmal niedrige Zahlen, die werden ein bisschen höher. Scheint er ganz gut hinbekommen zu haben. Ich mag es ja immer, wenn man das so ein bisschen ins Verhältnis setzt und mit einem Vergleich spielt. Nur für euch da draußen mal, um das einzuordnen, was da Howie Roseman gemacht hat. Der Cap-Hit von Deebo Samuel, den kennt, glaube ich, jeder von den 49ers, ist in 2024 allein $28 Millionen. Der aufsummierte Cap-Hit von Smith von 24 bis 26 lediglich $27 Millionen. Allein da sieht man schon, was für einen riesengroßen Vorteil die Eagles gegenüber alleine schon den 49ers haben in den nächsten Jahren, nur aufgrund dieses Deals. Also es ist einfach sehr, sehr smart, was Roseman da gemacht hat. Und kann man nur seinen Hut vorziehen. Und ja, Flo, du hast schon gelächelt. Komm, sag's, was ist passiert mit Tim's Take aus der Folge 10?
Der war halt falsch.
So hart klingt.
Was soll ich sagen?
Richtig?
Was soll ich sagen?
Du hast schon geschmunzelt, als wir uns heute getroffen haben, virtuell, und ich wusste schon, was kommt.
Oder willst du jetzt Teilpunkte haben oder was?
Nein. Ich spiele da schon fair. Tim's Take war nicht korrekt. Wir können ihn auch nochmal, also hört euch sehr gerne die Folge 10 an. Aber wenn ihr das nicht könnt aus Zeitgründen oder sie schon angehört habt und es noch wisst, war ja meine Prognose beim letzten Mal, dass die Eagles vor dem Start der Free Agency in 2025 und vor dem Ziehen der 50-Year-Option den Vertrag von Devonta Smith verlängern. Das ist de facto nicht passiert. Die Eagles haben es früher gemacht, was wir natürlich auch positiv finden. Ich habe damals auch schon gesagt, dass natürlich im besten Falle sie das vor den Verlängerungen von Amon-Ra St. Brown, CeeDee Lamb, Jefferson etc. Machen werden. Vielleicht hat auch Roseman am Markt mitbekommen über die Agenten, dass da jetzt vielleicht bei denen auch was bevorsteht. Von daher muss ich fairerweise sagen, den Loss bei Tim's Take nehme ich sehr gerne, weil es einfach ein Riesen-Win ist für die Eagles.
In der Mathearbeit hätte ich dir jetzt so, weißt du, der Rechenweg war ja der richtige, ne? Aber das Ergebnis war halt falsch.
Ja, das stimmt. Da kriege ich vielleicht noch Teilpunkte, die wir nicht mitzählen. Aber das ist etwas, was wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben. Und ihr wisst ja da draußen, wir ziehen uns ja ganz gerne gegenseitig auf bei diesen Tim-Staken und machen da ja auch eine kleine Spielerei raus. Wir haben euch gar nicht auf dem Laufen gehalten. Vielleicht gibt es da draußen ja den einen oder anderen Brotherly Talk Nerd, der wirklich da Buch führt. Würde uns auch mal interessieren, gibt's falls ihr
schon?
Das macht.
Brotherly Talk Nerd, geil.
Ich weiß es nicht, ja. Also verratet es uns gerne mal. Und zwar geben wir euch einfach mal einen aktuellen Stand raus. Wir haben euch nämlich zwei Tim-Stakes vorenthalten, beziehungsweise die Auflösung dieser Takes. Und zwar habe ich in der Folge 4 rausgehauen, dass Reddick geht, da er voraussichtlich zu viel Geld im neuen Vertrag möchte. Das ist de facto, wie wir leider wissen, eingetreten. Reddick spielt in der kommenden Saison nicht mehr für die Eagles. Und dann, das Thema haben wir auch ausführlich über diverse Folgen behandelt, aber an Tim's Take nicht aufgelöst, war nämlich aus der Folge 6, sagte ich, dass der ewige Sneed, so hieß er damals noch, Flo, nicht zu den Eagles kommt. Von daher, die beiden Takes waren richtig. Und ja, damit stehen wir aktuell bei 7 korrekten Tim's Takes und 2 nicht korrekten. Von daher fühle ich mich noch ganz gut, aber die Ratio darf gerne auch so bleiben.
Willst du gleich den nächsten raushauen? Läuft ja bei dir.
Der kommt gleich, keine Angst, Flo, der kommt. Der
alles
kommt.
Klar. Komm, dann schließen wir Devontae Smith oder das Kapitel Devontae Smith mal kurz ab. Ich wollte noch einen Satz sagen, denn also ich finde, mit Devontae Smith haben die Eagles neben all den anderen Dingen, die wir schon besprochen haben, für 4 weitere Jahre den NFL-Spieler mit den mit Abstand besten Game-Day-Fits. Das muss man auch mal sagen an dieser Stelle. Ne? Also der kommt doch wirklich immer perfekt angezogen zu den Spielen. Guckt euch bitte Fotos an. Sein Ausstatter oder seine Schneiderin oder seine Style-Beraterinnen und Berater oder wer auch immer dafür seine Outfits verantwortlich ist an den Game-Days, die haben auf jeden Fall auch eine Vertragsverlängerung verdient. Bitte, ne, also die Leute unbedingt bezahlen. Und eine Vertragsverlängerung hat auch einer verdient, und das vergisst man so schnell, der es über einen eher ja, ungewöhnlichen Weg in die NFL geschafft hat, über das International Pathway Program, nämlich IPP, kurz Left Tackle Jordan Mailata. Der hat ebenfalls einen neuen Vertrag bei den Eagles unterschrieben. 3 Jahre, 66 Millionen, 48 Millionen sind garantiert und es gibt noch einen Signing-Bonus von 20 Millionen. Damit bleibt Jordan Mailata bis 2028 bei den Eagles. Und ich musste gerade schon so schmunzeln, Tim, und habe mir nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was da eigentlich für eine Offensivpower auf uns zukommt in der kommenden Saison. Freue ich mich richtig drauf. Und dieser Move, der zeigt unter anderem, ja, wie wichtig den Eagles die linke Seite der O-Line ist, mindestens mal die linke Seite. Landon Dickerson ist der höchstbezahlte linke Guard in der Liga. Jordan Mailata jetzt mit diesem Vertrag der vierthöchstbezahlte linke Tackle. Und dann haben wir noch Lane Johnson, dessen Vertrag geht ja auch lang, ne? Bis 2026 nämlich. Wir sind total froh und Jalen Hurts ist es bestimmt auch, der ist nämlich gut beschützt.
Ja, ich bin extrem froh. Ich habe ja nicht nur viele Jerseys, sondern auch viele Lieblingsspieler. Und tatsächlich ist Mailata, habe ich das Trikot, habe ich beispielsweise das letzte Mal angezogen, als ich in Philly war. Ich hatte es auch bei den London Games an. Ist einfach aufgrund seiner Geschichte, die jeder von euch da draußen kennt, einfach mein Lieblingsspieler. Es gibt noch ein paar andere Dinge, warum ich ihn so sehr mag. Da komme ich noch gleich drauf zu sprechen. 27 Jahre alt, also bestes Footballalter. Ihr wisst es da draußen. Es ist ein Rugby-Spieler gewesen, 2018 gedraftet. Und da sieht man auch wieder ganz schön, dass es durchaus eine Weile dauert. Also man muss auch ein bisschen Geduld haben. Gerade mit diesen Line-Spielern gilt es sowohl für die O-Line als auch für die D-Line, bis sie sich mal auch zu Starter entwickeln. Das war nicht bei Mailata genauso. Mittlerweile gilt er als die größte Entdeckung und vor allen Dingen auch die größte Entwicklungsleistung unseres O-Line-Gurus Jeff Stoutland. Man spricht ja gern von der O-Line Academy. Unter ihm ein überragender O-Line-Trainer, den die Eagles da haben. Und ja, der aktuelle Vertrag wäre ja eigentlich noch 2 Jahre gelaufen. Also von daher sehr, sehr smart und entsprechend auch natürlich dieses große Commitment, was die Eagles da in die O-Line reinstecken, weil er ist mittlerweile einfach auf Basis seiner spielerischen, aber natürlich auch persönlichen Leistung ein absoluter Franchise-Player und Face of the Franchise. Und du hast es angedeutet, die Verlängerung von Dickerson sichert schon mal sozusagen die komplette linke Seite in Kombination mit Mailata ab. Du hast aber natürlich auf Center einen Umbruch nach dem Abgang von Kelsey oder dem Karriereende besser gesagt. Du hast auf der rechten Guard-Position noch ein kleines Fragezeichen, ja, mit Steen oder vielleicht mit jemandem, der noch kommen wird. Und Lane Johnson hast du auch angesprochen. Ich persönlich, und jetzt will ich den Teufel nicht an die Wand malen, gehe nicht davon aus, dass Lane Johnson noch bis 2026 spielt. Ich denke, er wird seine Karriere früher beenden. Von daher ist es sehr, sehr smart, jetzt schon mal sozusagen die linke Seite dicht zu machen. Du hast ja hoffentlich die Center-Position auch schon abgesichert mit Cam Jurgens. Und dann hast du jetzt eigentlich, sage ich mal, noch die Baustelle Right Guard, die du jetzt vielleicht schon geschlossen hast, hoffentlich, weil Steen ist ja auch erst in seinem zweiten Jahr, das ist ja auch jemand, der jetzt vielleicht reinwächst erst in die Rolle, holst vielleicht noch einen, das war ja auch eine Prognose im Tim's Take in der O-Line, und dann musst du aber auch frühzeitig, und deswegen glaube ich auch, und habe es auch letzte Woche oder vorletzte was, glaube ich, gesagt, die O-Line wird gestärkt werden früh im Draft, holst du vielleicht schon jemanden, der Right Guard spielt, aber eigentlich dann der Ersatz für Lane Johnson werden soll. Es ist sehr, sehr smart, was die Eagles da gemacht haben mit Mailata. Und wenngleich natürlich auch Mailata jetzt im letzten Jahr für seine Verhältnisse etwas schwächeres Jahr beziehungsweise etwas inkonsistenteres Jahr gespielt hat. 3-6 zugelassen, 2 Hits zugelassen, 8 Penalties hat er bekommen. Das war viel zu viel in der letzten Saison. Ist er einfach ein wirklich, wirklich guter Spieler, ein großartiger Spieler. Sieht man auch in den PFF-Stats, nach denen eben Mailata der 6. beste Offensive Tackle in der Pass Protection war. Also er ist wirklich gut. Und ja, seine positive Art, ich glaube, jeder von euch weiß, dass er singen kann, spätestens seit den Philly Special Christmas Alben, die er rausgebracht oder als Teil mit rausgebracht hat. Und ich weiß nicht, Flo, hast du das Video gesehen, was nach dem letzten Wochenende viral gegangen ist, zu seinem letzten Gesangsauftritt?
Habe ich nicht gesehen, ich lag am Pool.
Ja, da hätte dir das vielleicht gut gefallen. Könnt ihr euch da draußen auch mal gerne anschauen. Gebt mal ein Jordan Mailata auf X oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Und dann kommt das relativ schnell. Er war unterwegs, zum Glück nicht betrunken, ja, sondern vorbildlich, in einer Bar in Pennsylvania, in irgendeiner Kleinstadt, die ich nicht kannte, und war dort unterwegs, da war scheinbar Karaoke-Abend, und er liebt ja offensichtlich das Singen und hat tatsächlich von Amy Winehouse Valerie gesungen. Also ihr schmeißt euch weg, ja, es war zum einen sehr, sehr lustig, aber zum anderen auch wirklich, wirklich gut gesungen. Ein geiler Typ, und auch von ihm habe ich das Trikot, und ja, ich freue mich, dass wir es auch noch viele Jahre lang gemeinsam oder viele Jahre lang, vielleicht wenn ihr das auch habt, das Trikot tragen können, aber vor allen Dingen natürlich auch ihn in Midnight Green, in Kelly Green oder vielleicht auch mal in ganz in Schwarz, wie auch immer, spielen sehen werden. Also super News, wir freuen uns.
Jordan Mailata also mit neuem Vertrag versehen und einem neuen Amy Winehouse Gedenkvideo. Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Ich habe ein bisschen was nachzuholen. Ich merk's schon. Mal davon abgesehen, muss man ja auch einfach sagen, dass Jordan Mailata mit dem Weg über das International Pathway Program auch eine Inspiration ist für viele internationale Spieler. Das, was er geschafft hat, zeigt den Spielern auch außerhalb der Vereinigten Staaten, wie realistisch es ist, im Grunde aus einer anderen Sportart zu kommen und den Versuch zu wagen, über das IPP eben dann auch den Schritt in die NFL zu schaffen. Also eine Inspiration für viele da draußen, und allein das verdient schon ganz viel Anerkennung auch von uns. Das sind also die Spieler, die bleiben. Einen Namen wollen wir an dieser Stelle noch kurz erwähnen, Avante Maddox nämlich, Tim, der hat für ein Jahr verlängert.
Ja, das freut uns auf jeden Fall auch. Das war ja so ein bisschen die Hoffnung, als er gecuttet wurde. Hat einen Einjahresvertrag erhalten über $2 Millionen, von denen 875.000 garantiert sind. Das ist auch wieder ein sehr, sehr smarter Move, weil man zum einen natürlich mit dem Release von ihm erstmal Geld eingespart hat, ihn jetzt zurückholt mit einer relativ geringen Garantiesumme. Das ist ja genau das große Problem. Ich glaube, dass Avante Maddox ein hervorragender Corner ist. Das wissen wir alle. Er ist einfach leider, leider sehr, sehr verletzungsanfällig. Mhm. Und vor dem Hintergrund hoffen wir, gerade auch mit Blick auf die Probleme, die wir in der letzten Saison im Defensive Back gesehen haben, dass er gesund bleibt. Wer sich definitiv gefreut haben wird, ist sein Mitbewohner Dallas Goedert. Die beiden sind ja super close, habt ihr sicherlich alle auch in der Eagles-Doku gesehen. Und ja, das ist auf jeden Fall toll. Wir hoffen, dass er wirklich gesund bleibt, weil dann hättest du mal eins von den Corner-Baustellen, zu denen kommen wir nachher nochmal, hättest du damit schon mal geschlossen.
Da gab es auf jeden Fall ein paar zynische Kommentare, als klar wurde, dass er unterschrieben hat. Ich habe da sowas gelesen, wie er hat sich beim Unterschreiben hat er sich verletzt und so. Also niemand wünscht einem professionellen Sportler irgendwie, ja, die Scheiße am Fuß, um mal den Fußball zu bemühen an dieser Stelle. Ja, wir hoffen wirklich, dass er gesund bleibt und freuen uns, charmante Überleitung, Tim, für seinen Mitbewohner Dallas Goedert, denn wir wollen noch kurz über die Tight-End-Position sprechen. Da hat sich nämlich auch was getan bei den Eagles. CJ Uzomah kommt nämlich von den New York Jets nach Philadelphia. Mehr Tiefe für den Tight-End-Room, das kann man schon mal sagen, und vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe auf der Position. Im letzten Jahr wurde es ja einigermaßen spannend, als Dallas Goedert sich verletzt hat in Woche 9. Ne? Er hat sich den Arm gebrochen, fiel dafür 3 Spiele aus, und man vergisst, dass er im Jahr zuvor ja auch schon ausgefallen ist. Da musste er sogar 5 Spiele pausieren mit einer relativ kniffligen Schulterverletzung. Bei Uzomah Tim, ist die große Frage, was hat der noch im Tank? Der ist schon 9 Jahre in der Liga, der ist 31 Jahre alt, 6'5", 270 Pfund, also ganz gutes Size für ein Tight End, 192 Catches, 1881 Yards, 10 Touchdowns. 7 Saisons hat er mit den Cincinnati Bengals verbracht und dann hat er für 3 Jahre bei den Jets unterschrieben. Für 24 Millionen, 15 waren garantiert. Für das Geld hat er recht wenig gezeigt, muss man sagen. 27 Spiele insgesamt für die Jets, nur 29 Catches, 290 Yards, 3 Touchdowns. Tim, wie sieht denn sein Deal genau aus mit den Eagles? Und glaubst du, er schafft es überhaupt in den 53-Mann-Kader?
Um mit deiner letzten Frage anzufangen, ich denke ja, dass er das schaffen wird, weil der Tight End Raum, der ist relativ dünn besetzt. Jack Stoll ist hier abgegangen. Der Deal ist erstmal auch sehr teamfriendly für die Eagles. Er hat einen Einjahresvertrag nur erhalten über 1,38 Millionen Dollar. Davon sind nur 717.000 Dollar garantiert. Von daher hat man sich jemanden mit einer mit viel Erfahrung reingeholt für relativ wenig Geld. Er ist ein guter Blocking Tight End. Du hast es ja beschrieben, er ist sehr massiv. Mit 122 Kilo, hat eine schöne Größe für einen Tight End, um eben auch, wie gesagt, diese Blocking-Rolle einzunehmen. Was man hört, und ich habe mir auch ein bisschen Research gemacht, ist, dass er menschlich ein wirklich super...
Ich muss dich kurz einmal fragen, jetzt wo du das sagtest mit der guten Size, ich musste gerade an Gronk denken. Und du bist ja Baseball-Fan, hast du diesen First Pitch gesehen, den er gemacht hat?
Sensationell. Also wenn ihr da draußen das noch nicht gesehen habt, ihr kennt das. Spätestens kennt ihr das von Fletcher Cox und Jason Kelce, die das ja auch bei den Phillies machen dürften, diesen berühmten Opening-Wurf. Ja. Und ja, Flo, was hat denn der Kollege Gronk da gemacht?
Na, Gronk hat halt einfach den Ball nicht zum Catcher geworfen, sondern er hat ihn einfach gespiked vom Mount. Das war so, also mega witzig, guckt euch das auf jeden Fall an. So kleiner Abschweif zu Rob Gronkowski. Ich konnte es mir nicht verkneifen, entschuldige.
Also, nein, brauchst du dich nicht entschuldigen, schaut euch an, das ist wirklich das wert. Sehr, sehr coole, lustige Aktion. Es ist einfach ein lustiger Kerl, also da führt kein Weg dran vorbei, ob man jetzt die Patriots mag oder nicht mag. Gronk ist einfach wirklich ein lustiger Kerl. Scheint ja auch ein ganz guter Mensch zu sein. Und dieses Thema, ein guter Mensch, darauf wollte ich hinaus. Das hört man auch tatsächlich von CJ Uzoma, nämlich von den Bengals, dass er wirklich dort einer der Spieler war, der den Locker-Room zusammengehalten hat. Er war ja scheinbar auch bei den Jets sehr involviert in das Hiring von Aaron Rodgers. Man hört wirklich, wie gesagt, dementsprechend extrem viel Positives über ihn als Person. Dass er jetzt da overpaid wurde, dafür kann er nichts, das sei ihm gegönnt. Ich meine, wie das oft so in der NFL ist, ich finde es immer wieder faszinierend. Bevor er diesen 24-Millionen-Deal bekommen hat, hatte er 2021 bei den Bengals sein bestes Karrierejahr, ist mit den Bengals in den Super Bowl eingezogen. Wie wir alle wissen, haben sie den nicht gewonnen. Er hat in der Saison 493 Yards gehabt, 5 Touchdowns. Und ja, genau zur richtigen Zeit die richtige Performance, um dann halt groß einzucashen. Und ja, ich glaube jetzt, um jetzt auf den sportlichen Teil deiner Frage zurückzukommen, Uzoma hatte nie mehr als 500 Yards in seiner Karriere. Er geht jetzt auch langsam in Richtung Karriereende, was das Alter betrifft. Ich glaube, da darf man sich keine Wunder erwarten. Er ist ein ordentlicher Backup, sage ich jetzt mal, als Blocking Tight End. Du hast ansonsten bei uns oder bei den Eagles im Tight End Raum hast du noch Grant Calcaterra. Du hast Okwu Egbonam. Ich tue mir immer schwer, ihn auszusprechen.
Ich habe mich nicht getraut.
Ja, danke, dass ich das machen durfte. Und eben jetzt CJ Uzoma. Also von daher, Goddard ist von Verletzungen nicht verschont gewesen, du hast es erwähnt. Dementsprechend müssen wir auch davon ausgehen, dass er in dieser Saison vielleicht auch nicht jedes Spiel machen wird. Und mit Calcaterra, Okwu Egbonam und Uzoma, das ist nicht Super Bowl-tauglich. Das würde ich mal so hart formulieren. Und das ist für mich auch der Grund, hier an dieser Stelle mein Tim's Take rauszuhauen, dass ich sagen werde, dass die Eagles im Draft in einer der späteren Runden ein Tight End draften werden. Ich gehe wirklich davon aus, dass die Eagles das tun werden. Und nein, weil die Frage wird sich jetzt vielleicht da draußen auch der eine oder andere stellen, wenn Tim jetzt sagt, die Eagles draften einen Tight End. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass die Eagles Brock Bowers, das ist ja dieser Ausnahme-Tight End aus Georgia, der ganz hoch im Draft gehandelt wird, ich gehe definitiv nicht davon aus, dass die Eagles den in der ersten Runde, weil er wird definitiv in der ersten Runde gehen, sich holen werden, weil dafür sind die Needs auf anderen Positionen stärker. Aber sie werden in den späteren Runden, das als Take, nehmen wir mit, die Eagles werden im Draft in einer der späteren Runden einen Tight End draften.
Ist notiert. Denk dran, 7-2 ist dein Rekord. Ne? Du willst dir das hier nicht versauen.
Das will ich auf keinen Fall. Aber was ich auch gerne will, ist deine Meinung zu erfahren. Glaubst du denn, dass der Thailand-Raum in der aktuellen Zusammensetzung ausreicht? Also wenn Gadot, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn er gesund bleibt, dann passt das schon. Ne? Aber glaubst du mit Blick auf, wie es in den vergangenen Jahren aussah, dass es reicht?
Das wäre immer Glaskugel, ne? Wenn er gesund bleibt. Also ich halte sehr viel von Dallas Goedert. Ich bin Dallas Goedert-Fan. Aber man muss wirklich auf die letzten 2 Jahre gucken und sieht ganz deutlich, konstant war das eben nicht aus Verletzungssicht. Und was danach kommt oder dahinter Next Man Up-mäßig steht, ist jetzt nicht so reichhaltig, muss man wirklich sagen. Und deswegen kann man da sicherlich davon ausgehen, dass da noch was passieren wird. Also insofern finde ich deinen Take sehr, sehr gut an dieser Stelle.
Dankeschön. Hoffen wir, dass es auch so kommen wird. Und ich meine, spätestens in 1-2 Jahren muss dann auch der Nachfolger von Goedert aufgebaut werden. Von daher würde es vielleicht passen. Aber wie gesagt, es gibt ja noch ein paar Needs. Ja, und zu den Needs kommen wir jetzt vielleicht, oder? Zumindest in die Richtung.
Ja, vielleicht nur noch diesen Satz zu Uzoma. Ich meine, man muss auch berücksichtigen, im letzten Jahr, der hat jetzt nicht gerade in einer high-powered Offense stattgefunden. Ne? Insofern,
ja, das ist richtig.
So, und dann gucken wir nochmal zurück auf die Bengals-Jahre und erhoffen uns da natürlich, dass er sowas wieder abrufen kann in einer Offense, die dann eben auch performt und funktioniert. So, ja. Aber genau, wir wollen uns um andere Needs kümmern. Ich würde gerne mit einer Frage weitermachen. Und zwar mit dieser Frage: Wie mixt man sich das perfekte, ungesunde Getränk? Das ist einfach. Man nimmt sich ein großes Gefäß, dann eine Tüte Pulver mit dem Lieblingsgeschmack rein, also so Grape oder Pink Lemonade fand ich immer sehr lecker. Dann, das ist wichtig, sehr, sehr viel Zucker, Tim, also sehr viel und Wasser. Umrühren und fertig ist das Getränk meiner USA-Zeit. Ohne Witz, nichts war besser in den frühen 90ern für mich als literweise Kool-Aid. Wie gesagt, besteht, glaube ich, nur aus Farb- und Aromastoffen und sehr, sehr viel Zucker. Deswegen eher nicht für den täglichen Konsum zu empfehlen. So viel kann ich fragen. So, aber ich habe noch eine Frage. Wie mixt man sich denn den perfekten Cornerback für die Philadelphia Eagles? Das ist einfach. Man nimmt sich eine große Portion Alabama Crimson Tide, dann 182,88 cm Länge, 90 Kilogramm Körpergewicht, eine 447 auf 40, 32 Tackles und dich wird's freuen, Tim, 11,9 Yards im Schnitt bei Punt Returns. Gerührt werden muss gar nichts mehr, ist so schon echt gut. Die Rede ist natürlich von JaQuincy McKinstry. Allein das ist schon Poesie, genannt Kool-Aid McKinstry. Den Namen, Fun Fact, hat ihm übrigens seine Omi verpasst. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht und Flo, das muss ich sagen, das war mit Abstand die coolste Intro, die du bisher jemals gemacht hast. Also ich habe nicht was weggeschmissen bei deinem
Oh, danke. Danke, pass auf, es wird noch besser hier. Den Namen, den hat er von seiner Omi, weil, jetzt kommt's, sein Lächeln als Baby nach Omis Meinung so aussah wie das vom Kool-Aid-Mann, also vom Logo. Deswegen hat sie, pass auf, deswegen hat sie ihm diesen Namen gegeben und, das war ein ganz smarter Move von Omi, wusstest du, dass der in seinem Freshman-Jahr in Alabama einen NIL-Deal mit Kool-Aid bekommen hat?
Das wird ja immer absurder.
Geil, oder?
Ja, sensationell.
Ja, ich hoffe, dass Kool-Aid McKinstry seiner Omi mindestens 5 Häuser gekauft hat bisher. So, also 5 ist ein gutes Stichwort. Wir wollen nämlich über unsere Top-Cornerback-Prospects für die Eagles sprechen. 5 haben wir uns rausgesucht. Einer von ihnen ist eben dieser Kool-Aid McKinstry. Cooler Typ mit K an dieser Stelle. Cooler Typ. Allerdings ein kleines Fragezeichen bei ihm, was die Gesundheit angeht. Wenn wir schon bei Dallas Goedert und der Gesundheit sind, dann müssen wir auch über Kool-Aid McKinstry sprechen und dessen Gesundheit. Der ist nämlich nicht zum Combine angetreten, denn am 1. März, da wurde bekannt, dass er eine Fraktur im rechten Fuß hat. Wird wohl rechtzeitig ausheilen, munkelt man. Wird aber sicher auch ein Thema gewesen sein bei seinem Top-30-Visit mit den Philadelphia Eagles. Der hat nämlich stattgefunden zuletzt. Und das zeigt, die Eagles beschäftigen sich weiter mit ihrem Need auf Cornerback. Ja, ob er an 22 noch zu haben ist, wird sich zeigen. Die frühen Picks, Tim, die werden ziemlich sicher ja eher auch Offensivspieler betreffen. Mal gucken, oder?
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Es wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie viele Quarterbacks wirklich vor den Eagles gehen. Das kann ja eine ganze Menge sein. Also ob das jetzt 6 oder 7 sind, die aktuell schon in der ersten Runde gehandelt werden in Summe. Das wird super spannend. Das wird natürlich auch sehr, sehr stark beeinflussen, was die Eagles dann tun werden. Weil ich meine, die Philosophie, es gibt ja immer 2 Philosophien. Entweder du draftest nach Need oder du draftest nach Best Man Available.
Und, was da so ist, ne? Ja.
Absolut. Und ja, es wird ja immer wieder gesagt, dass wenn Howie Roseman davon abgegangen ist, eben halt nicht den Best Man Available zu nehmen, sondern nach Need zu gehen, dann kommt halt sowas raus wie bei Jalen Reagor, wo man für den Slot was gesucht hat, einen schnellen Spieler, der natürlich aber auch auf X oder Y spielen kann. Und das, wie wir alle wissen, hat nicht funktioniert. Also von daher, wenn wirklich so viele Quarterbacks früh gehen, dann wird das richtig spannend, was dann auch an anderen guten Positionen nach hinten fällt. Ich meine, und da gehen wir natürlich auch nächste Woche mal näher drauf ein, gibt es auch Leute, ich gehöre nicht dazu, die behaupten, naja, da kann auch der ein oder andere richtig, richtig spannende Wide Receiver noch zu den Eagles, also es gibt ja sowieso viele in diesem Draft, aber an 22 sein, sodass die Eagles dazu greifen. Von daher, das wird unglaublich spannend. Wichtiger Hinweis an der Stelle nochmal für alle Freunde historischer Statistiken, und wie ihr wisst, gehöre ich ja dazu. Die Eagles haben seit 2002 in der ersten Runde keinen Cornerback mehr gedraftet. Das ist etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Heißt nicht, dass es dieses Jahr nicht passieren kann. Aber das haben sich Flo und ich mal zum Anlass genommen, um eben heute mal, und Flo hat schon damit angefangen mit Kool-Aid, uns die Top-Corner-Targets rauszusuchen. Weil wir ja auch schon in den vergangenen Folgen, oder auch vor allem nachdem die Saison zu Ende gegangen ist, die ja leider sehr, sehr ungut geendet ist für die Eagles, festgestellt haben, dass es durchaus im Defensive Back das ein oder andere Problem gibt. Und dementsprechend heute mal ein Fokus auf die Top-Corner-Targets. Und bevor wir da reinspringen, nämlich zu den vier weiteren Kandidaten, die wir euch da noch rausgepickt haben, schauen wir uns doch mal aktuell den aktuellen Cornerback-Raum an. Also ihr seht schon, wir gehen jetzt durch den Novacare-Komplex von Raum zu Raum. Eben waren wir im Tight-End-Raum, davor waren wir im O-Line-Raum. Jetzt gehen wir mal in den Cornerback-Raum der Eagles. Und wer sitzt denn da so drin? Nach wie vor sind die Eagles, was man so liest, sehr hoffnungsvoll, was Darius Slay angeht und die Rückkehr zu seiner normalen Topform, weil es ist ja de facto einer der besten Corner der NFL und wir hoffen alle, dass es immer noch ist und ich glaube auch, dass er das ist. Dann sitzt neben Darius Slay ein Bradbury, der hatte ein sehr schwaches Jahr, wie wir alle wissen. Da müssen wir mal schauen, wie es mit ihm weitergeht. Auch das haben wir in den vorigen Folgen besprochen. Da brauchen wir jetzt nicht in die Detail zu gehen, was das bedeuten kann an Dead Money und so weiter und so fort. Sollte er denn gecuttet werden? Aber der sitzt da noch drin. Wir hoffen alle, er findet auch nochmal seine Topform zurück. Und dann kommen wir mal zu einem sehr, sehr spannenden Mann, den ihr da draußen auch alle kennt. Nämlich Kelee Ringo. Und Kelee Ringo, da ist man bei den Eagles extrem gespannt auf seine Entwicklung. Und warum ist das so? Hier müsst ihr euch mal vor Augen führen, dass, und jetzt genau zuhören, es ist super spannend, ich hatte es selber nicht auf dem Schirm. Kelee Ringo ist mit 21 Jahren jünger als einige der Top-Projected First Rounds und Second Round Corners im diesjährigen Draft.
Wow.
Wusstest du das, Flo?
Nee.
Das ist krass. Da gibt es also jemanden bei den Eagles, der hat jetzt schon NFL-Erfahrung gesammelt, hat wirklich auch gute Spiele gemacht. Der ist beispielsweise jünger als ein Quinion Mitchell, der ist jünger als ein Ennis Rakestraw Jr., der ist jünger als ein Kyrie Jackson. Also der Junge ist einfach extrem früh aus dem College rausgegangen, hat jetzt wirklich schon auf dem Top-Niveau Erfahrung gesammelt. Das ist de facto nochmal ein Neuzugang für die Eagles. Also super spannend und bitte da draußen vor allem mal in der nächsten Saison auf Kelee Ringo schauen. Extrem spannend, wie sich der entwickelt, weil er noch absurd jung ist.
Und ein Riesenpunch, weil Erfahrung so viel zählt in der NFL, weil der Schritt, und das hört man immer wieder, vom College dann in die NFL ein so großer ist und jedes Jahr, was dir Erfahrung beschert in der National Football League, ist ganz, ganz viel wert. Kannst du nicht bezahlen.
Das ist richtig. Ja, und wer sitzt neben Ringo? Da sitzt der vierte Mann, nämlich Sia Rogers. Auch ihn haben wir schon mal angesprochen, ist ein Neuzugang, kam jetzt von den Indianapolis Colts, war letztes Jahr wegen Gambling gesperrt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Klar, schlecht ist, er hat keine Spielpraxis. Gut ist, der ist definitiv mal gesund, weil er hat sich ein Jahr schonen können und hoffentlich fleißig trainiert. Der kommt eben jetzt zu den Eagles, wird dann sein viertes Jahr erst in der NFL haben. Und man muss sagen, der hatte ja auch eine gute Saison, nämlich eine gute zweite Saison bei den Colts. Da hat er 3 Interceptions damals gefangen. Das sind alle extrem gespannt, wie er jetzt aus seiner Gambling-Sperre zurückkommt. Also wir sollten uns jetzt nicht darauf verlassen, dass er ein Starter wird, aber das ist zumindest jemand, der ein guter Spieler ist. Und wir alle, und da sind wir nicht die Einzigen, Flo und ich, wir sind uns sehr, sehr sicher, dass wann auch immer in diesem Draft die Eagles einen Corner ziehen werden. Und viele, und das ist auch der Grund, warum wir uns heute die Top-Corner-Targets für die Eagles anschauen, die in Reichweite sind, mal eben mit diesen Corner-Targets auseinandersetzen. Und Kool-Aid ist der Erste. Bevor wir jetzt durch die anderen gehen, Flo, würdest du jetzt auch sagen, dass es dein Favorit ist?
Ich fand das total spannend, dass du gerade mal uns erzählt hast, wer da so sitzt im Cornerback. Warst du da eigentlich mal drin? Du gehst doch da ein und aus. Du hast doch einen Schlüssel wahrscheinlich.
Nee, den habe ich nicht. Also ich war schon ein paar Mal tatsächlich im Novacare und auch in der Kantine. Und dann haben die so einen schönen Vorraum, wo dann die ganzen Pokale ausgestellt sind und so weiter und so fort. Aber die Kabine, also sag ich mal, der Trainingsraum in die Kabine im Stadion, da kann man reingehen. In die Kabine jetzt im Novacare-Komplex, das ist wirklich dann Heiligtum, da kommst du nicht so einfach rein. Vielleicht komme ich irgendwann mal rein, aber bislang war ich noch nicht drin.
Also aus diesem Cornerback-Room haben mich gerade Darius Slay in alter Form und Kili Ringo getriggert, im positiven Sinn. Der Rest ist für mich so, weiß ich nicht, Schulterzucken, keine Ahnung, was da zu erwarten ist. Lass uns mal über den nächsten Corner sprechen, weil der ist wirklich einer meiner Favoriten, weil ich den athletisch so unfassbar finde, den Typen. Nochmal eine Empfehlung von meiner Seite. Ich habe das hier schon mal erwähnt im Podcast. Schaut euch bitte die Highlights, die Basketball-Highschool-Highlights von Cooper DeJean an. Der ist so ein Athlet, der Typ. Cooper DeJean, komm Tim, los.
Ja, Folge 10 legen wir euch damit auch ans Herz. Da sind wir vor 3 Wochen bereits mal auf ihn eingegangen. Es ist auf jeden Fall ein super Spieler. Kurzes Recap nochmal über das, was wir euch berichtet haben. Cooper DeJean spielt aktuell Cornerback in Iowa, war Big Ten Defensive Back of the Year. Also das unterstreicht auch nochmal, was für ein großartiger Spieler er ist. 1,85 Meter groß, 93 Kilo schwer, also wirklich Gardemaß. Man sagt ihm nach, dass er super Antizipationsfähigkeiten hat, was jetzt nicht ganz so unwichtig ist, gerade mit Blick auf Pass-Breakups oder auch Interceptions. Und was ich an ihm besonders spannend finde, ist, dass er neben Corner, und das sieht man auch, was für ein Athlet er ist, neben Corner kann er eben halt auch Safety spielen.
Ja.
Und so diese, wie man im Fußball so schon sagt, diese Polyvalenz.
Kann links wie rechts, ne?
Absolut. Die ist natürlich Gold wert, ja, mit Blick auf Verletzungen, die eintreten können. Verletzungen, ja, ist genau das Stichwort. Er recovert aktuell von einer Wadenbeinfraktur. Das sollte jetzt hoffentlich nichts allzu Schlimmes sein, was ihn noch langfristig behindern wird. Aber das ist ein ganz, ganz toller Spieler, den da potenziell die Eagles holen könnten.
Dann haben wir noch einen auf unserer Liste, der ebenfalls ein unglaublich athletischer Cornerback ist. Wenn man sich sein Tape anguckt, Tim, dann sieht man, der klebt wirklich an seinen Receivern, auch bei den tiefen Routen. Deswegen finde ich den auch richtig gut. Ziemlich groß ist er für einen Cornerback mit knapp 1,88. Ja, und ich bin echt gespannt, wann der geht im Draft. Nate Wiggins, Tim.
Ja, von den Clemson Tigers, 1,88, du hast es angesprochen. Er ist noch ein bisschen, und ich formuliere es mal ein bisschen überspitzt, ist natürlich auch ein krasser Athlet. Er ist noch ein bisschen schwach auf der Brust mit 84 Kilo, aber da wissen wir alle, das ist ruckzuck in der NFL behoben. Wenn es nicht in dieser Offseason ist, dann eben in der nächsten. Seine Stärken sind, dass er einen unglaublich explosiven Antritt hat. Er hat eine sehr, sehr gute und sehr, sehr lange Armlänge. Dementsprechend hilft ihm das natürlich sowohl stark in der Mannverteidigung im Press, als auch natürlich in der Zonenverteidigung. Und ja, die Statistiken von ihm, die sind schon krass. Also er spielt 3 Jahre jetzt schon am College oder hat 3 Jahre am College gespielt. In seiner ersten Saison hat er ein Passer-Rating erlaubt von nur 50. Das ist schon absurd niedrig. Hat keinen Touchdown zugelassen. In der Saison danach war es ein 74er Passer-Rating. Immer noch ganz gut. In der letzten Saison, da hat er es nochmal komplett rausgehauen, hat ein 44er Passer-Rating nur erlaubt, 2 Interceptions gefangen. Das ist ein ganz, ganz toller Spieler. Wie sie auch alle sind, fairerweise, die wir euch heute vorstellen, weil nicht so unrecht sagen wir, das sind ja die Top-Prospects. Also ich glaube, alle, die wir heute sprechen, wenn die Eagles einen von denen nehmen, dann sind sie gut mit aufgehoben und die werden auch alle sehr, sehr früh gehen. Da sind wir uns relativ sicher.
Noch so ein spannender Cornerback auf der Liste der Eagles könnte Quinion Mitchell sein. 3-Year-Starter in Toledo. Auch wieder so ein richtig physischer Corner. Der kann auch den Lauf verteidigen, spielt am effizientesten in der Zone-Coverage. Da hat er ein richtig gutes Auge, Tim. Schaut sich also an, wie sich die Routen bei den Receivern entwickeln. Und das fand ich ganz spannend. Der hat ganz viel Geduld eben, um zu schauen, was der Quarterback macht und dann auch den Speed, um auch tiefe Routen zu verteidigen. Aber diese Geduld, das finde ich sehr aussagekräftig für so einen jungen Spieler, weil ich immer das Gefühl habe, dass gerade auf dem College noch sehr, ja, vorschnell gehandelt wird, dann auch in der Secondary und so. Also wenn du die Geduld hast, das wirkt ja schon so, so mature, so reif und fast so wettmäßig, also wie ein Veteran, der schon ein paar Jahre in der Liga spielt, ob er diese Geduld dann eben in der NFL auch hat, wird sich zeigen. Ganz guten Speed, habe ich gesagt, um auch tiefe Routen zu verteidigen, ist eine 4-3-3 gelaufen und der ist ein solider Tackler, das hören wir gerne als Philadelphia Eagles-Fan. 32 Solo-Tackles letztes Jahr, das kann sich sehen lassen. Der hat First-Round-Potenzial. Mal sehen, ob die Eagles ihn vielleicht auf dem Schirm haben. So, und dann haben wir noch einen, und das ist nach Kool-Aid McKinstry noch einer aus Bama, Tim, nämlich Terrion Arnold.
Und den finde ich deswegen ganz interessant, weil er natürlich auf der anderen Seite gespielt hat von Kool-Aid McKinstry. Und ja, das erklärt wahrscheinlich auch, dass er extrem oft getargetet wurde, ja, weil die Quarterbacks, die gegnerischen, natürlich nicht in die Richtung von Kool-Aid werfen wollten. Problem für die war, dass der andere auch nicht so schlecht ist. Ja? Terrion Arnold, 1,83 groß, ein bisschen undersized, ist aber ein massiver Brocken mit 89 Kilo. Also muss man sich überlegen, 1,83, 89 Kilo, massiv groß, absolute Vollmaschine, wie Kasim Edebali sagen würde, hat 2023 in der SEC tatsächlich Bestwerte abgeliefert, weil er eben so oft getargetet wurde, weil auf der anderen Seite eben halt Kool-Aid war. 14 Pass-Breakups, 5 Interceptions, 2 Touchdowns nur zugelassen und erlaubte ein Passer-Rating von nur 50,7, Overall PFF-Grade 88,4. Also das sind Zahlen, da hat er natürlich profitiert, weil er eben oft getargetet wurde, aber da kannst du halt auch ziemlich alt aussehen und das sah er definitiv nicht. Also unfassbare Saison, Stärken sind ganz klar bei ihm Zone Coverage. Man Coverage hatte er eher selten auch gespielt, war dann, wenn auch weniger dominant, gilt als athletischer Freak, haben wir eben schon gerade gehört, gute Grundschnelligkeit und vor allen Dingen aufgrund seiner starken Physis auch gut in der Run-Defense. Also das ist jemand, der ist jetzt nicht Kool-Aid McKinstry, aber der ist ein anderes Profil und auch sehr, sehr spannend.
Das sind sie also, die Cornerbacks, die die Eagles über den Draft verstärken könnten. Für euch nochmal zur Erinnerung, Pick 1 für die Eagles, Stand heute, ist ja die Position 22. Und dann geht's in Runde 2 weiter mit dem 50. und dem 53. Pick. Mal sehen, wer da noch auf einen Anruf wartet. Tim, was meinst du denn? Also geht so früh ein Corner bei den Eagles? Nee, oder?
Das ist wirklich eine gute Frage und ich habe mich da ja schon ein bisschen in den vorangegangenen Folgen zu geäußert. Ich denke, meine persönliche Meinung ist nein. Ich denke, dass O-Line oder D-Line gestärkt wird. Ich muss mir noch final überlegen, ich habe ja schon einen Tag rausgehauen, auf den gehen wir nächste Woche nochmal ein. Ich muss mir noch mal final überlegen, mit den mehr Informationen, die jetzt langsam durchsickern, für welche Seite ich mich entscheide. Aber ich bleibe dabei, es wird entweder O-Line oder D-Line sein. Glaubst du es denn, Flo, dass wir einen dieser Namen auf dem Draftboard bei den Eagles sehen? In Runde 1?
Weißt du, ich wünsche es mir so ein bisschen. Ich sehe aber auch, was auf O-Line-Seite, und du hast es eben angesprochen, und auf D-Line-Seite noch passieren muss. Und das ist genau dieser Spagat, den du ja leisten musst als Howie Roseman. Also gehst du nach Needs oder gehst du eben nach dem, was da plötzlich noch so da ist? Und ich kenne mich. Ich würde schon, also es wird schon in den Fingern jucken, glaube ich, wenn ich sehen würde, dass da so ein, weiß ich nicht, Cooper DeGene noch available ist oder Kool-Aid. Allein mit dem Namen musst du ihn schon zu den Eagles holen, ist halt einfach so. Aber da bin ich dann wahrscheinlich zu wenig im Thema und zu wenig vernünftig möglicherweise auch, um die richtige Entscheidung zu treffen. Wie gut, dass ich sie nicht treffen muss, aber dazu bin ich auch nicht tief genug drin, um deine Frage zu beantworten. Nein, ich glaube nicht, dass wir mit einem dieser 5 rechnen können.
Ja, wie seht ihr es da draußen? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare oder schickt es uns per Direktnachricht auf Insta. Glaubt ihr denn, dass die Eagles auf Corner gehen werden? Das würde uns wirklich mal sehr interessieren. Wird spannend.
Und dann gucken wir, bei wem da das Telefon klingelt. Vielleicht früh, vielleicht ein bisschen später im Draft. Ist ja auch immer super spannend anzuschauen, ne? Und oft eben auch, ja, so schön emotional, wenn das Telefon klingelt bei dem Prospect. Ich freue mich mehr, die Nächte wieder um die Ohren zu hauen und mir das anzugucken. Also zumindest Tag 1. Tag 2 vielleicht auch. Mal gucken. Gibt's ja live im Fernsehen zu sehen. Das ist sicher eine der vielen schönen Seiten, die der NFL Draft so zu bieten hat. Hätte es übrigens wahrscheinlich nie gegeben, würde es die Philadelphia Eagles nicht geben. Und warum, erklärt euch Tim jetzt mal. Hier ist unser PFF.
Ja, wisst ihr da draußen denn eigentlich, dass die Eagles den NFL Draft erfunden haben? Ich wusste es tatsächlich bis vor kurzem auch nicht.
Mic drop. Mic drop, die Eagles haben den Draft erfunden.
Ja, wirklich, wirklich verrückte Geschichte. Ich wusste es selber nicht. Und zwar in Person von DeBenville Bell, allseits bekannt, also jetzt nicht mehr uns, sondern denen, die schon damals gelebt haben, weil da war keiner von uns auf der Welt. Allen bekannt als Bird. Bird Bell, seines Zeichens Mitbesitzer der Philadelphia Eagles, die er im Übrigen 1933 mitgegründet hat. War tatsächlich dann später auch Cheftrainer der Eagles, Teilhaber der Pittsburgh Steelers und sogar NFL-Commissioner. Also unglaublich umtriebiger Mann, unglaublich talentiert auch, sonst hätte er das ja alles nicht machen können. Und der hat eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt, eben dieser Mitbesitzer und Mitgründer der Philadelphia Eagles. Und diese Entstehungsgeschichte, die ist ganz spannend, des Drafts, wie ich finde. Ja, wie wir alle wissen, hat sich der NFL-Draft zum absoluten Medienereignis entwickelt, Millionen von Zuschauern sind live weltweit dabei. Dieses Jahr wird es ja in Detroit stattfinden. Tausende vor Ort. Der Start war allerdings weniger klamourös vom NFL-Draft. Nämlich, und der fußt tatsächlich in Philadelphia, als dort die DeBenville Bell, Bird, unser Bird, saß und sich nach der Gründung in der Saison 1933 mal das Roster angeschaut hat, der Eagles, und festgestellt hat, boah, da haben wir schon einige Probleme auf dem Feld in unserem jungen, gerade erst frisch gegründeten Team. Und das Recruiting von den neuen Talenten, das ist auch relativ schwierig. Und das hat besonders dem Bird Bell nicht gefallen und war extrem frustriert, weil er feststellen musste, dass die besten College-Spieler seiner Zeit immer zu den großen und erfolgreichen Profiteams gegangen sind und dort unter Vertrag genommen wurden. Das fand er nachvollziehbarerweise ziemlich mies. Und es gibt einen tatsächlich, so ist es überliefert, ganz konkreten Fall, wo Bell 1933 einen talentierten Fullback und Linebacker, der hat offensichtlich beide Positionen gespielt, der University of Minnesota, nämlich namens Stanley Kostka, auf dem Schirm hatte. Und Bell, so ist es überliefert, hat dann Kostka angerufen und ihm angeboten, dass er ihm mehr Geld zahlt als jedes andere NFL-Team. Und dann scheint es so gewesen zu sein, dass Kostka gesagt hat, alles klar, das klingt für mich erstmal super interessant, ich möchte ja auch ein bisschen Geld verdienen nach dem College. Hat allerdings, das hat sich danach herausgestellt, das nur als Hebel genommen, um bei den, und jetzt kommt's ganz witzig, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, bei den Brooklyn Dodgers. Also es gab tatsächlich die Brooklyn Football Dodgers. Kanntest du die, Flo?
Wir hatten ja schon mal so ein bisschen über Entstehungsgeschichte und so gesprochen. Da sind uns ja ein paar witzige Namen begegnet. Insofern Brooklyn Dodgers als Football-Team war mir schon ein Begriff.
Ja, ich hatte sie erst so auch aus dem Baseball auf dem Schirm. Da sind ja viel später dann auch die LA Dodgers raus geworden. Und ja, die Brooklyn Dodgers haben dann dem netten Herrn Bell den Herrn Kostka weggeschnappt. Das heißt, er hat dann, wie gesagt, dieses Versprechen, Kostka zahlt ihm mehr als jedes andere NFL-Team, genutzt, um eben bei den damals sehr erfolgreichen Brooklyn Dodgers zu hinterlegen, hey, schaut mal, da drüben gibt es in Philadelphia jemanden um die Ecke, der will mich noch viel mehr haben. Und die haben ihm dann tatsächlich dann mehr als die $6,000 angeboten pro Jahr. Das muss man sich auch mal überlegen, das waren einfach andere Zeiten 1933, als eben Philadelphia das ihm geboten hat. Und dann ist er eben nicht dorthin gegangen zu den Eagles, sondern zu den Brooklyn Dodgers. So, und das ging natürlich dann dem Bird Bell richtig gegen den Strich. Er hat dann für sich festgestellt, dass wenn das so weitergeht, dass immer nur die Top-Teams die besten jungen Spieler kriegen, dann sowohl die Eagles als auch die gesamte Liga nicht mehr lange existieren würden. Das wird einfach zu langweilig werden. Die Leute verlieren das Interesse. Damals war die NFL logischerweise noch nicht so groß. Da muss sich was ändern. Und ja, dann war er ein sehr, sehr smarter und gewiefter Mann und hat sich mal angeschaut, wer sind denn eigentlich die dominierenden Teams? Dafür musste er nicht so besonders smart sein, dafür hat er einfach nur auf die Standings geschaut. Das waren die Chicago Bears, das waren die New York Giants, das waren die Green Bay Packers und dann auch das Team, das heute als die Washington Commanders bekannt ist. Und er hat sich dann gesagt, ganz ehrlich, und das war sehr revolutionär für diese Zeit, die Liga wird nur so stark sein wie ihr schwächstes Glied. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen die Logik, nach der heute die NFL aufgebaut ist. Das alles geht tatsächlich zurück auf DeBenville Bell, der dann sich überlegt hat als cleverer Geschäftsmann, und jetzt komme ich zu seiner Cleverness. Naja, es gibt noch nicht so eine richtige Vollversammlung. Die Owners sind auch noch nicht so wirklich professionell, wie sie das heute sind. Aber es gibt da einen Mann, der wirklich was zu sagen hat in der Liga und bei dem am Ende die ganze Macht zusammenläuft. Und das war seinerzeit George Halas, der Gründer und Trainer, auch ganz interessant, Founder and Coach der Chicago Bears. Und dass das nicht alles Quatsch ist, was ich hier erzähle, sieht man daran, dass eben dieser George Halas in seinen Memoiren, die man kaufen kann, geschrieben hat später, dass de Benneville Bell auf ihn zugekommen ist und diesen Vorschlag, nämlich eine Art Draft-System einzuführen, nachdem so eine Art Chancengleichheit hergestellt wird, diesen Vorschlag habe er ganz vernünftig gefunden und hat gesagt, hey, das macht absolut Sinn, in diese Richtung sollten wir sehen. Und dann hat tatsächlich George Halas das zusammen mit Bell in die Eigentümerversammlung eingebracht und dann wurde es sogar einstimmig verabschiedet und 1936 gab es dann den ersten NFL-Draft. Also eine ganz, ganz schöne Geschichte, einfach darauf geboren, dass die Eagles, die neu gegründeten Eagles, sich ein bisschen im Nachteil gefühlt haben. Nicht aus Eagles-Sicht, sondern aus Liga-Sicht gesagt haben, hey, wir wollen eine Chancengleichheit, jeder soll die Chance haben, hier mal zu gewinnen. Und ja, das hat dazu geführt, dass der Draft eingeführt wurde. Daran erinnert tatsächlich heute auch eine Statue, das mögen ja die Amerikaner sehr, sehr gerne, in Canton, Ohio, an Bert Bell. Das ist eine ziemlich coole Statue, die könnt ihr mal googeln. Das sind nämlich 4 Oldschool-Football-Spieler mit Lederhelm in der Dreipunkthaltung, flankiert von einem Mann in Anzug und Hut, der gerade dabei ist, diesen Football zu snappen. Und das ist schon, finde ich, eine coole Aussage. Du hast wirklich eine O-Line, da steht einer mit Anzug in der Mitte und der snappt den Ball. Ich meine, das sagt ja schon ganz viel aus über die Wichtigkeit, die man entsprechend Bert Bell dazu, der ist es nämlich, logischerweise, angetragen hat. Ganz, ganz tolle Geschichte. Das Ende ist ein bisschen tragisch von De Benneville, aber ich habe es auch mit einer Art Schmunzler, weil das darf man, glaube ich, an der Stelle sagen. Er ist nämlich nicht unglücklich gestorben, aber er ist gestorben 1959 als amtierender Commissioner der NFL bei einem Herzinfarkt im Stadion der Philadelphia Eagles. Also ein Tod, der uns allen drohen könnte, wenn wir weiter die Eagles schauen. Den einen oder anderen Herzkasper, wie man in Hessen sagt, den hatte ich auch schon, gerade in der letzten Saison. Das wurde tatsächlich Bert Bell zum Verhängnis. Er ist wirklich im Stadion gestorben an Herzinfarkt. Aber ein unglaubliches Erbe, was er hinterlassen hat. Zu Recht auch in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Und ja, dank ihm haben wir am nächsten Donnerstag, und nicht nur nächsten Donnerstag, am nächsten Donnerstag zu schauen und hatten vor allen Dingen dank ihm sehr, sehr viel zu besprechen in der manchmal auch ereignisarmen Offseason. Vielen Dank, Bert Bell.
Danke, Tim. Und das war's dann schon wieder für diese Woche mit dem Brotherly Talk. Ich habe einen kleinen Vorschlag für den Folgentitel.
Okay, ich bin gespannt.
Wie wär's mit Kein Grün in Brasilien? Kein Draft ohne die Eagles und noch irgendwas.
Ja, ich habe mir tatsächlich auch heimlich Notizen gemacht.
Hast du?
Ja, klar. Ich habe mir überlegt, weil ich wusste ja, dass du wieder das Thema raufbringen wirst, wie die letzten Folgen, wo ich so unvorbereitet war und mir dann irgendwas aus den Fingern saugen musste.
Natürlich.
Ich habe mir tatsächlich eben gerade auf... Nein, das ist doch ganz lustig. Ich habe mir aufgeschrieben, das würde ich nochmal reinwerfen in die Verlosung, wir basteln am Ende dann was daraus. Devonta Smith als Teil des Brotherly Chefs. Das hast du nämlich mit Howie Roseman angedeutet. Grünverbot in Sao Paulo. Jetzt kommt was, wie ich finde, sehr Lustiges. Amy Winehouse als Left Tackle. Und coole Erfrischungsgetränke.
Das musst du mir gleich bitte schicken. Das finde ich ganz gut. Schickst du mir das gleich mal rüber?
Mach ich sehr gerne. Amy Winehouse als Left Tackle. Das
Amy Winehouse als Left Tackle. Sehr gut. Gut, okay, also wir finden wie immer was und nächste Woche dann unser letzter Ausblick auf den Draft hier im Podcast. Wie machen wir das eigentlich, Tim? Mock Draft oder wie wollen wir das machen?
Das ist eine gute Frage. Schreibt euch uns doch mal gerne eure Vorschläge. Mock Draft können wir gerne machen. Ich glaube, Flo, wenn wir einen machen, dann würde ich sagen, aber ohne Trades, oder? Weil sonst wird es ein bisschen wild.
Ja, das ist ja auch oft, ist da viel... viel Wunsch dabei und so. Also wir können ja mal überlegen jetzt die Woche, wie wir das aufziehen. Vielleicht fällt uns auch nochmal eine andere Mechanik ein, weil Mockdrafts sieht man links und rechts und überall. Sicher werden wir das Thema aufgreifen und so, dass ihr alle versorgt seid mit den Infos, die ihr braucht. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann und go Birds.